hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch hier auf hardwarewartung.com. Wir sind wieder am Start und Yusuf, du bist auch wieder da. Das freut mich sehr. Hallo, grüß dich.
Hallo Christian, schön, dass wir wieder eine neue Session haben.
Eine neue Session. Schon wieder ist eine Woche rum. Ich finde, die Zeit rast zurzeit. Das Jahr hat gerade begonnen und irgendwie schon wieder ein großer Teil davon vorbei. Also der Januar, der fliegt nur so dahin. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass es immer weitergeht mit der Dynamik hier im Technikbereich, über die wir uns unterhalten und über die wir berichten. Ja, und das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. Fangen wir gleich mal an mit der Hammermeldung der Woche. Und zwar gibt es ja jetzt den Deal zwischen Google und Apple. Apple wird jetzt auf Google-Modelle, auf Google Gemini zurückgreifen für seine eigenen KI-Modelle. Also gefühlt ist das jetzt eine Fortsetzung dessen, was wir ja schon im Bereich des Suchmaschinenmarktes hatten. Auch da ist ja Google der Partner von Apple und hat seine große Reichweite auch der Integration in die Apple-Geräte zu verdanken. Und jetzt geht es offensichtlich im KI-Bereich genauso weiter, oder?
Ja, also das war auch ein bisschen anzunehmen. Letztes Jahr war ja noch die Diskussion, also war ja auch noch OpenAI im Rennen. Aber der Sam Altman hat sich natürlich ganz klar selbst ins Out geschossen, als er da den Ives sozusagen abgeworben hat und das halbe KI-Team. Und ich meine, ganz klar, auch jetzt alle, die geglaubt haben, dass ChatGPT oder OpenAI das Rennen macht, mir war ganz klar, dass das nie passieren wird, weil die DNA einfach überhaupt nicht passt. Ne? Also Apple war schon immer so der Privacy-Typ und immer sehr, sage ich jetzt mal, gediegen, ja, und eher so der ruhigere und nicht so publicly angreifbar. Und OpenAI ist halt komplett das Gegenteil. Und dass das nicht funktioniert, das sollte eigentlich jedem letztes Jahr schon klar gewesen sein. Und dass Google da eher dazu passt, das war zumindest mir klar. Was mich ein bisschen überrascht ist, dass das, weil die Konditionen sind ja so, dass Google ja 1 Milliarde von Apple bekommen soll für die Nutzung von Gemini, also als Plattform. Aber Gemini soll nicht in der Google-Plattform laufen, sondern bei Apple selber. Das heißt, auf eigener Apple-Hardware. Und da tun sich schon ein paar Fragen auf, wie das funktionieren soll. Weil das heißt, Google müsste dann die Gemini-Modelle auch so umbauen, dass sie halt auch auf der neuen Apple-Infrastruktur laufen. Und da ist auch die Frage, was hat denn Google davon jetzt langfristig, wenn auch die ganzen Daten bei Apple bleiben? Das heißt, das wird noch interessant, wie der Deal hier wirklich strukturiert ist. Ja? Ich meine, dass Google ein starkes Interesse daran hat, sowohl das Android als auch das iOS-Universum mit Gemini zu flooden. Das ist eh klar. Und vielleicht glauben sie einfach nicht dran, dass Apple die Fähigkeiten dazu hat, dass sie ein eigenes KI-System bauen und da die Abhängigkeit immer größer wird. Aber ja, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Da sind sicher noch ein paar Themen, die jetzt noch nicht so an die Öffentlichkeit gedrungen sind. Was glaubst du denn? Also glaubst du, dass da schon alles klar ist?
Ich glaube, der größte Vorteil für Google ist einfach dass sie der wichtigste Partner von Apple bleiben in diesem ganzen Bereich Information Retrieval. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch eben Verbindungen gibt zu einer Fortsetzung des Suchmaschinen-Deals. Ja? Also dass zum Beispiel der Betrag von 1 Milliarde im Jahr, der jetzt da kursiert, der ist ja erstaunlich niedrig. Ja? Und ja, ich glaube, dass da eben irgendwie noch Quersubventionierungen stattfinden, dass dann eben Abreden erfolgen, dass Apple halt sich verpflichtet, auch auf die in der weiteren Zukunft Google als Partner für die Suche zu integrieren. Ja, also das heißt, dass dann ist vielleicht dieser Gemini-Deal für Google nur so ein Nebengeschäft und der Schwerpunkt liegt in Wirklichkeit ganz woanders. Aber ich glaube, auch da werden sie noch Vorteile rausziehen. Ein großer Vorteil ist natürlich für Google auch der, dass Apple dadurch eine Abhängigkeit von Google gerät und dann auch in Zukunft eben Deals mit Google schließen muss, wenn sie nicht komplett ins Hintertreffen geraten wollen oder komplett dann ihre Infrastruktur ändern zu müssen. Ja, aber ja, für Apple ist das schon auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, einmal ein Eingeständnis dessen, dass man bestimmte Dinge einfach nicht so gut kann wie andere auf dem Markt. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch die richtige Weichenstellung, sich einfach auf die bestehenden Stärken zu konzentrieren. Ne? Also, und die liegen halt bei Apple nicht im Bereich der KI-Entwicklung, hat man ja bei Siri gesehen, sondern die liegen halt eher in der, wie soll ich sagen, in der Schnittstelle zum Menschen, zum Nutzer.
Ja, es ist ein bisschen ein Bärhack von Google, ne? Also ja, die umarmen zwar Apple mit so einem billigen Deal, aber in Wirklichkeit ist das halt ein kleiner Bär, der sie da Bärhack sagt man, glaube ich, im Englischen, ja.
Ja, genau. Also nicht mal zu schauen, verwechseln. Was da einem, ja. Kein Bärendienst, ja, aber Bärhack, das könnte so die Vorstufe zum Bärendienst sein, je nachdem. Aber ja, ich meine, ich glaube auch bei Apple sitzen noch ein paar fähige Leute, die jetzt nicht ganz, wie sagt man so schön, auf der Nudelsuppe dahergeschwommen sind, oder? So sagt ihr das doch?
Hast du schön gesagt, sehr widerlich.
genau, sondern die sich vielleicht Gedanken machen, wir nutzen jetzt mal die Zeit, die wir gewonnen haben mit diesem Deal, und können dann in Ruhe eigene KI-Produkte entwickeln und die dann vielleicht irgendwann mal rausbringen. Ne? Das ist ja auch eine Möglichkeit.
Spannend auf jeden Fall. Es könnte auch der Anfang der Private Compute Cloud von Apple sein. Ne? Also, dass hier quasi der Prototyp entsteht für Modelle, die auf der Apple-Infrastruktur laufen und alle, die dann sozusagen die Modelle nutzen wollen auf der iOS-Plattform, müssen dann auf dieser Plattform laufen und eigentlich das bezahlen, den Compute zahlen, aber dafür zahlt halt ja irgendwann einmal, also dass sie das eher umkehren, ne? Weil jetzt ist es so, dass Apple Google was zahlt, aber wenn jetzt tatsächlich genug Traffic draufkommen sollte und genug Nützlichkeit, sage ich jetzt einmal, ja, dann könnte Apple schlagartig das umdrehen und sagen, so, und jetzt zahlt ihr uns dafür, dass wir das private und secure laufen lassen auf unsere Infrastruktur. Dafür dürft ihr aber mit unseren Kunden spielen. Ja,
ja. Ja, also ich denke, wie man es auch dreht und wendet, also diese Zusammenarbeit, die kann eine echte Win-Win-Situation werden. Ja, also ich glaube, dass da beide enorm von profitieren können. Und ganz ehrlich, also auch ich als Nutzer finde es gut. Also ich bin ja jetzt auch jetzt zwar immer noch kein überzeugter Apple-Nutzer, aber ich bin Apple-Nutzer. Und wenn ich dann die hochwertige Hardware von Apple in Kombination mit irgendwelchen pfiffigen KI-Produkten habe, die dann auch noch auf der Technik von Google basieren, dann kann ich mir das gut vorstellen, dass das Spaß machen kann. Also da bin ich sehr gespannt. Ja, also ich sehe es positiv. Ich meine, ich habe ja noch diese SEO-Brille immer noch, die ich noch mit dazu ins Spiel bringe. Und auch aus dieser Sicht ist es eigentlich mehr oder weniger nur folgerichtig, dass das Ganze passiert. Und war eigentlich, ich habe es erwartet, dass etwas in dieser Art passieren kann und passieren wird. Und das bestätigt mich nur in meiner Meinung, dass, wenn wir jetzt über SEO sprechen, und damit meine ich jetzt nicht nur SEO für klassische Suchmaschinen, sondern auch KI mit inbegriffen, dass das weiterhin zum großen Teil um Google gehen wird, auch wenn sich Google verändern wird. Aber ja, SEO ohne Google wird auch in den nächsten Jahren nicht funktionieren und nicht vorstellbar sein. Ja.
Ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, dass ausgerechnet jetzt auch, also das haben wir ja noch im Thema, Google eben mit diesem Universal Commerce Protocol rauskommt, und das ganze E-Commerce-Thema da mit reinnimmt. Weil jetzt haben sie sich quasi den Zugang gesichert zu der gesamten Usergruppe iOS als auch Android. Und jetzt können sie quasi ihre Stärken, jetzt können sie das Playbook auspacken, wie man Monopolist bleibt, ja, oder ein Monopol ausbaut. Aber da können wir nachher nochmal drüber reden. Aber ich glaube, dass das stark zusammenhängt auch. Ja.
Definitiv, ich glaube auch. Also das Ganze hat ja schon so, es mutet ja schon so an, wie wir bauen unsere Macht, unser Imperium aus in alle Richtungen. Und wir können auch gerne das, weil es jetzt inhaltlich passt, gerne schon das vorziehen. Also wir können auch gerne schon über dieses neue Protokoll sprechen. Weil es auch gerade ein aktuelles Thema ist. Also es geht ja darum, dass Google jetzt dieses Universal Commerce Protocol, glaube ich, ne, UCP, vorgestellt hat, was ja auf MCP basiert. Und im Wesentlichen geht es darum, Agentic Commerce, also praktisch das Shopping mithilfe von KI-Agenten zu vereinfachen und zu ermöglichen. Das hat natürlich verschiedene Implikationen zur Folge. Für Händler, aber auch für die Käuferinnen, für die Käufer, wie sie in Zukunft an ihre Produkte rankommen. Im Idealfall vereinfacht sich dadurch alles, es wird transparenter, aber naja, das wird man dann abwarten müssen, in welcher Form das dann auch implementiert werden wird. Also Sache haben wir heute jetzt schon gesehen, ganz kurzfristig, und zwar, dass es jetzt schon Befürchtungen gab, dass bestimmte geplante Features von diesem UCP zur Preiserhöhung führen könnten. Google hat ja auf der Roadmap mitgeteilt, dass es auch die Möglichkeit eines Upsellings geben soll. Ja, und dann haben sich schon bestimmte Menschen gemeldet, haben gesagt, ja, aber das kann ja jetzt nicht sein, dass dann dadurch irgendwie KI höhere Preise verlangen kann von den Leuten als sonst. Ja. Und Google hat das ja klargestellt, hat geschrieben, darum geht's nicht. Es geht nicht um höhere Preise. Also Upselling bedeutet, dass man dann je nach Kontext Add-ons oder Premium-Produkte vorschlagen kann. Aber die Preise, die dürfen gar nicht höher sein als die auf der Website. Aber da sieht man auch schon, dass da auch noch einiges an Verunsicherung herrscht. Ja, aber ja, es ist alles noch am Anfang begriffen, und für eine Bewertung ist es auch noch zu früh. Man muss dann erstmal gucken, wie diese ganzen Sachen sich dann in der Praxis zeigen werden. Vielleicht nur noch ein Gedanke dazu. Also ich finde es auch erstaunlich, dass es jetzt hier bei Google offensichtlich oder zumindest gefühlt schneller vorangeht als jetzt zum Beispiel bei OpenAI. Also wie lange spricht OpenAI schon über die Möglichkeit, Checkouts und Shopping in ChatGPT hinzubekommen? Aber irgendwie so richtig hat sich da noch nichts getan. Und ich glaube, Google wird hier auch jetzt OpenAI rechts überholen, so mein Eindruck. Wie bewertest du das Ganze?
Naja, ich glaube, das ist, ich glaube, Google versucht OpenAI nicht zu unterschätzen. Also ich glaube, aber es ist, also man sieht hier den strategischen, also die strategische Sicht von Google. Ne? Google ist halt wirklich ein Imperium und die gehen das tatsächlich strategisch an. Und jetzt haben sie sich mal die Distribution geholt mit Apple. Mit Android haben sie sowieso den Zugang. Samsung ist der zweitgrößte Handyhersteller. In Samsung ist auch schon Gemini quasi integriert. Also ich habe ein Samsung-Handy und egal wo ich ankomme, Gemini startet. Ja? Also alle Knöpfe sind irgendwie mit Gemini verbunden. Und damit ist jetzt mal der Distribution-Kanal geklärt. Die Salesforce-Zahlen haben ganz klar gezeigt, dass vor allem E-Commerce eine extreme Akzeptanz im Chat hat. Ja? Also, dass du Produktsuchen in Chats, dass das tatsächlich etwas ist, was die Leute wollen. Also, das haben die Salesforce-Zahlen auch letztes Jahr schon gezeigt. Und das hat auch ChatGPT gezeigt. Ne? Also auch mit ihrer Integration mit Shopify und dergleichen. Und die haben das ja auch auf einer Open-Source-Variante gebaut. Und was jetzt Google tut, ist einfach all diese Open-Source-Modelle mit diesem Universal Commerce Protocol irgendwie zu vereinen. Das Agent-to-Agent, dann Agent Payments Protocol, wo halt diese ganzen Mastercard und Visa und wie sie alle heißen und Stripe alle angebunden sind. Und mit MCP, also quasi die Tool-User, also die ganzen E-Commerce-Shops und die CRM-Systeme dazu zu verbinden, um hier quasi einen flawless Checkout hinzubekommen. Und das können sie. Sie wissen, wie das funktioniert. Und das ist jetzt auch kein komplexes Thema im E-Commerce, weil das ist etwas, was sie ja schon auch aus diesem ganzen Shopping Graph kennen. Ja, also bis jetzt ist es halt alles. Und sie haben auch das ganze Inventar. Das heißt, sie haben das Inventar von dem ganzen Shopping Graph und die Integration. Das heißt, die haben die Daten. Und jetzt mit dem Rollout von dem UCP können sie halt alle großen Player wie Shopify, Etsy, Target, Walmart, was auch immer, da schon mal reinbringen. Und für die ist es ja ein No-Brainer. Ja, also, weil warum sollten die sagen, nein, wollen wir nicht? Weil sie haben keinen Mehraufwand. Es wird über dieselbe Plattform abgewickelt. Und auch das ganze Payment-System wird komplett übernommen. Also mit dem Agent Payment Protocol können Sie Ihre bestehenden Payment Solutions weiter nutzen. Also es ist quasi kein Aufwand für diese ganzen Shop-Betreiber. Und man sieht es ja, letzte Woche war das, glaube ich, auch, Amazon hat das ja auf die subversive Art probiert. Ne? Die haben quasi einen Agenten auf ihrer Seite, der einfach ins Internet geht und sich die ganzen Shop-Inventare von irgendwelchen Webseiten holt, sie auf Amazon anbietet und wenn ein Kunde bestellt, geht der Agent hin und kauft das quasi bei dem Shop und verkauft es auf der Amazon-Plattform weiter. Ja? Und das hat natürlich auch für Furore geschlagen und das zeigt auch, dass das quasi diese Agentifizierung des E-Commerce und des Einkaufs für alle ein bisschen eine Gefahr sein kann. Ne? Weil warum soll ich jetzt noch weiter auf irgendwelchen Shop-Seiten herumeiern, wenn ich auf ChatGPT oder auf Gemini oder auf meinem Apple-Handy sagen kann, du, ich brauche jetzt, weiß nicht, einen Schal, grün aus Seide, das zu meinem Anzug passt. Hier ist das Foto. Ja? Und dann sucht er halt im Internet raus, sagt, ja, das sind die Premium-Produkte, das ist das Markenprodukt und das ist das Billigprodukt. Und du sagst, ja, passt schon, ich will jetzt nicht mehr als 20 Euro ausgeben. Und dann sucht er dir halt nur noch mehr die raus, die halt relevant sind. Und es kann dir komplett egal sein, wo er das kauft. Ja, weil dich interessiert ja auch gar nicht, ob du das jetzt beim Zalando-Shop oder beim About You oder wo auch immer kaufst. Das einzig Mühsame ist, wenn du es bei irgendeinem Lieferanten kaufst, wo die Retourengeschichte kompliziert ist. Aber das kannst du auch sagen und sagen, es muss gratis Retouren geben, ja, als Grundlage und oder einfaches Retourenkonzept, ja. Und dann kannst du das auch einfach ausfiltern, ja. Dann kaufst du halt nicht mehr beim Adidas Shop oder bei Lululemon, sondern kaufst das halt nur über Zalando, weil es die Produkte dort auch gibt. Auch wenn sie dort vielleicht ein bisschen teurer sind, ja, aber dafür habe ich das ganze Retourenthema nicht. Also das lässt sich halt jetzt alles quasi flawless in das System einspeisen. Und hinzu kommt natürlich, dass das jetzt nicht nur, also für E-Commerce ist es auf der einen Seite vorteilhaft, aber die Message ist ja auch, Google will jetzt auch Werbung da in das ganze Gemini mit einbinden. Und da kommen wir wieder zu deiner Vorhersage, ne? Dass es da irgendeine Variante geben wird, die nicht so ausschaut wie jetzt. Ne? Und ich glaube, genau das werden wir jetzt sehen. Es wird jetzt irgendwelche anderen Formate, Darstellungen geben, wo halt diese Werbung Platz hat und auch das ganze E-Commerce-Thema Platz hat. Ja? Weil aktuell auf dem Google-Suche-Schlitz hat das jetzt oder auf im Agent-Mode oder in AI Overviews hat das jetzt nicht so den geilen Platz. Ja?
Genau, und ich glaube, sobald dann auch da eine passende Platzierung, eine passende Einbindung der Werbung gefunden ist, die funktioniert, dann werden wir auch grundlegenden Wandel der Suche erleben. Vorher nicht. Ja. Also ich glaube, dass das dann auch der Startschuss sein wird für einen kompletten Facelift der Google-Suche. Und das könnte jetzt so ein Testballon sein dafür.
Ja. Na, ich sehe es ja auch bei Chrome. Ne? Also wenn du jetzt bei Chrome einen neuen Browser aufmachst, dann hast du rechts, also in dem Suchschlitz schon KI-Modus. Ne? Da kannst du draufklicken und bist im Google KI-Modus. Ja? Genau. Also es wird schon überall angeboten, dass du hier wegkommst von diesen klassischen Suchen hin zu einer AI-Suche, die einfach viel mehr Platz bietet. Ja,
ja, ja. Ja, also genau, viel mehr Platz ist ein gutes Stichwort, denn viel mehr Platz bedeutet auch viel mehr Werbung potenziell und viel mehr Werbeeinnahmen für Google. Plus, ja. Und das ist, glaube ich, der größere Hebel noch, die Werbung wird sehr wahrscheinlich noch deutlich zielgerichteter ausgespielt in Zukunft als heute. Mhm. Und umso zielgerichteter die Werbung, das weiß ja jeder, der sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, desto höher die Klickrate, desto höher die Conversion-Rate und ja, desto besser dann wiederum auch die Einnahmen für Google.
Wobei, da wette ich dagegen. Da wette ich dagegen, weil es nicht zielführend ist für Google, effizient Werbung auszuspielen. Weil das war ja immer das Problem von Google. Ja? Also sie haben absichtlich die Suche scheiße gemacht, damit sie besser Werbung platzieren können. Ja. Und auch bei der Werbung haben sie das immer breiter gemacht, dass du immer mehr Inventar ausspielen kannst, damit immer mehr Bieter es gibt. Ne? Das heißt, sie können das Spiel ein bisschen gamen. Und das ist nicht zum Vorteil der User und auch nicht zum Vorteil der Werbetreibenden. Und deswegen werde ich dagegen. Und deswegen fände ich es auch nicht sehr schlau von Google, jetzt schon massiv in Werbung reinzugehen, weil damit würden sie das Produkt selber scheiße machen. Und wäre ich Google, würde ich jetzt richtig Geld in die Hand nehmen und sagen, so, und 2 Jahre mache ich es jetzt werbefrei und lass ChatGPT und Claude ihre Produkte verschandeln mit Werbung, ja, um dann das bessere Produkt zu haben, um dann am Ende, weil sie können es aussitzen, sie haben die Kohle, ja, und sie können die anderen einfach diese Übung machen lassen und schauen, wo die scheitern. Und die Leute werden abspringen, weil ihnen die Werbung am Arsch geht. Ja? Und wenn Google dann ein besseres Produkt anbietet und das auch noch kostenlos, dann werden die in 2 Jahren OpenAI in den Ruin getrieben haben. dann können sie den gesamten Markt übernehmen. Ja.
Also da gehe ich ja sogar mit. Da würde ich bei dir mitgehen. Google hat es nicht nötig, jetzt schon da zusätzliche Einnahmen mit Werbung zu generieren, im Gegensatz zu seinen Wettbewerbern. Ja. Mhm. Bin ich dabei. Aber eine andere Erwartung habe ich, was die Integration der Werbung an sich angeht. Also ja, es stimmt. Es gab ja da auch diese geleakten Dokumente, dass es die Ansage gab, die Suchergebnisse sollen schlechter werden, damit die Werbung sich positiv hervorhebt. Ich glaube aber, dass die Qualität der Anzeige, der Werbung, die Google in der Suche oder auch in KI ausspielt, positiv korreliert mit den Einnahmen, die Google durch die Werbung erzielen kann, weil es natürlich dann auch die Menschen, also die Werbetreibenden, dazu anregt, ihre Budgets zu erweitern und noch mehr Werbung zu schalten. Ganz simpel. Also die Frage, was jetzt da tun wird im Punkto Werbung in KI, das wird für Google sicherlich auch eine der Grundfragen der nächsten Zeit sein. Und ich würde erwarten, dass du, wie du gesagt hast, dass wir jetzt erstmal noch ein bisschen Zurückhaltung erleben werden mit der Werbeintegration, dass wir dann aber eine oder mehrere Werbeformate sehen werden, die sich sehr, sehr subtil in die Antworten integrieren, die man vielleicht kaum als Werbung erkennen kann. Also so ähnlich, wie es ja jetzt auch schon ist. Und die dann aber sehr, sehr genau in den in den Kontext, in den Nutzerkontext reinpassen. Also wahrscheinlich eben auch, dass da berücksichtigt wird, was habe ich früher schon alles die KI gefragt und was habe ich schon gekauft und so weiter. Also ja, spannendes Feld.
Ja, aber das ist, also ich sehe das ehrlich gesagt genau als Gefahr. Also ich glaube, dass sie in E-Commerce reingehen, hat den Grund, weil das eine einfache Integration ist, wo sie wirklich mit der Qualität des Inventars punkten können. Bei Werbung ist das anders. Bei Werbung profitieren sie nicht von der Qualität, sondern eher von der schlechten Qualität. Weil bei E-Commerce willst du tatsächlich, der Kunde will etwas kaufen, der hat einen klaren Buy-Intent und der will jetzt etwas kaufen. Und deswegen kannst du ihm sagen, was er genau kaufen will. Und dann gibt es halt nicht 10.000 Anbieter davon, sondern gibt es halt nur eine Handvoll. Und dort kannst du dann tatsächlich sagen, okay, solange der Kunde genau das bekommt, was er haben will und dort das Billigste haben kann, ist es ein Vorteil für ihn und ist es auch ein Vorteil für die E-Commerce. Das heißt, hier aligned quasi der Werbetreibende und der Kunde mit den Zielen. Bei der Werbung ist das nicht so. Bei der Werbung will ja Google, dass jedes KMU, jeder Popelshop, jedes Einzelunternehmen hier gegen ein Megakonzern anbietet, ne? Und er will jeden Cent mitnehmen von jedem, das, und er will das möglichst breit haben, damit quasi die Kosten pro Klick, weil es wird pro Klick abgerechnet, möglichst in die Höhe gehen. Und weil wenn das jetzt so aligned wäre und so genau wäre, dann würde es für mich zum Beispiel als Hardware-Wartung kommen, ja, würde es überhaupt keinen Sinn machen, bei HP-Wartung mitzubieten, weil HP hat viel tiefere Taschen und die wissen genau, was sie damit verdienen. Und das heißt, ich könnte niemals auch nur einen einzigen Kunden akquirieren, der profitabel wäre, weil HP das genau zu dem Preis anbieten würde. Und das kann ja Google nicht zulassen, weil dann würden sich alle anderen Konkurrenten sozusagen rausnehmen und nicht mitbieten. Das heißt, da ist der Intent nicht aligned bei Werbung. Und deswegen glaube ich, dass sie bei Werbung tatsächlich jetzt sehr, sehr langsam damit anfangen werden. Aber bei E-Commerce haben sie nichts zu verlieren. Das sind die Interessen aligned. Und deswegen setzen sie da auch Vollgas rein. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum auch ChatGPT da reingegangen ist. Ne? Weil sie gesehen haben, weil wir haben ja auch gesehen, bei Perplexity, die ja mit Werbung angefangen haben, und die haben $20.000 im Jahr umgesetzt mit Werbung. Ja. Und das ist natürlich ein klares, mit KI lässt sich keine Werbung verkaufen. Ja? Damit ist auch die ganze Investor-Story im Arsch.
Ja, also ich würde jetzt nicht von Perplexity generalisieren auf die grundsätzliche Machbarkeit oder Vereinbarkeit von KI und Werbung, weil da kann ja alles Mögliche schiefgelaufen sein. Das wissen wir ja gar nicht. Ne? Also vielleicht waren da einfach unfähige Vertriebler am Start oder es gab technische Probleme. Abgesehen davon, dass Perplexity natürlich im Vergleich zu Google ein Zwerg ist. Ja? Aber apropos Perplexity, also passt, ist gerade so ein bisschen off-topic, aber ich höre gar nichts mehr von Perplexity, fällt mir gerade so ein. Jetzt reden wir drüber, aber habe da schon lange nichts mehr von gehört.
Ja, die wollen gekauft werden, aber keiner will sie kaufen. Keiner greift sie mit der Zange an.
Ja, da müsste man vielleicht mal wieder irgendein cooles Feature auf den Markt bringen, um sich aufzuhübschen für potenzielle Käufer. Aber da ist still geworden. Ja, was ein bisschen schade ist, weil ich fand es ein cooles Produkt eigentlich. Ich finde es immer noch, aber ja, anderes Thema. Okay, also ich glaube, ja, die Zeit wird zeigen, wohin die Reise geht. Klar ist natürlich, E-Commerce oder Agentic Commerce ist ein wichtiges Zukunftsthema. Werbung ist ein weiteres Thema. Wie sich die dann im Endeffekt entwickeln wird, ja, das werden wir sehen. lass uns mal so ein bisschen, es ist ja, hat ja gerade in Las Vegas die CES stattgefunden. Ist ja so die, eigentlich eine der ersten großen Messen im Bereich Technologie, Elektronik und gerade im Bereich KI gab es ja da unglaublich interessante neue Entwicklungen und so ein paar können wir mal zusammenfassen. Ich fange einfach mal an. Und zwar, wir sprechen ja auch oft über Nvidia, da gibt es eine neue Plattform, die nennt sich Vera Rubin, benannt nach der gleichnamigen Astronomin und das besteht aus GPU, CPU und auch einem neuen Tray-Design, also auch einem neuen Server-Rack-Design, was ganz ohne Kabel und Lüfter auskommen soll und Schläuche. Finde ich total spannend und ja, das Ganze soll halt extrem leistungsfähig sein. Weil wir ja letztes Mal, glaube ich, auch über Nvidia gesprochen haben und über die Chips, müssen wir mal gucken, ob das dann wieder so ein, ob Nvidia sich damit wieder so ein bisschen vom Wettbewerb absetzen kann, weil auch gleichzeitig AMD ja eine neue Plattform mit Helios veröffentlicht hat, mit einem neuen MI455 Beschleuniger-Chip. Also, da tut sich einiges im Chip-Bereich. Was ist ja, da deine Einschätzung dazu?
Ich sehe das ähnlich. Also, Vera Rubin ist, was überraschend war, bei der CES hat der Jensen Huang halt auch angekündigt, dass hier bereits die Produktion läuft. Ne? Also, das ist ein bisschen überraschend, weil ja eigentlich gerade die Blackwell-Serie ausgeliefert wird. Und parallel dürfte aber auch schon die Vera Rubin Produktion gestartet sein. Das heißt, Mitte diesen Jahres werden schon die ersten Vera Rubin Systeme ausgeliefert. Und also was hier ein bisschen passiert ist, Nvidia versucht sich mit dieser neuen Generation ein bisschen abzugrenzen. Und zwar, dass das alles nicht mehr in klassische Server-Design-Strukturen passt. Ne? Dass also sie wollen quasi einen neuen Standard setzen. Sie sagen, es gibt jetzt den Vera CPU und den Rubin GPU und dieser CPU ist halt basierend auf ARM. Es ist ein ARM-Prozessor, den sie selber wieder designen. Das heißt, sie schießen hier ganz klar AMD an, ja, die ja auf x86 setzen und hinzufügen tun sie diese NVLink 6 Switches, das ist ja quasi die Netzwerkinfrastruktur, die auf dieser 400 Gigabit Geschwindigkeit basiert. Das heißt, sie bringen ein komplettes Server, eine komplett neue Serverarchitektur mit einem komplett neuen Bussystem, mit einem kompletten Netzwerkstack und einem komplett auch diese Integration mit diesen Speichern ist so gesetzt, dass eigentlich kein anderer Serverbauer hier Chancen hat. Ne? Also sie schießen hier auch eigentlich die ganzen OEMs, also HP und Dell, ein bisschen an. Ja? Ich weiß nicht, ob das zielführend ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch nach hinten losgeht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie kein Monopol mehr haben auf das Training. Also das haben wir ja letztes Jahr schon festgestellt, dass es jetzt eben viele Open-Source-Varianten gibt, die oder halt Workarounds, um das CUDA-Software, den CUDA-Software-Stack sozusagen zu ersetzen für die Trainings. Und dass sie jetzt hier im Inference-Markt nicht die Superhelden sind, das hat jetzt auch der Letzte schon verstanden, auch wenn sie jetzt Grok gekauft haben, ja, die ja hier einen massiven Vorteil bringen werden in der Zukunft, aber das sind wir halt auch noch nicht. Man sieht hier, Nvidia versucht hier sozusagen der Bully zu sein, indem sie quasi Architekturen setzen, die nur sie erfüllen können. Gleichzeitig scheinen sie bei TSMC, also TSMC ist der Produzent dieser ganzen Chips, schon über 20% des Gesamtumsatzes für das Foundry-Geschäft zu haben. Das heißt, sie setzen auch hier ihre Marktmacht ein, um zu limitieren, wie viel andere produzieren können. Also das ist ein bisschen das, da, diese Entwicklung finde ich interessant, ja. Unabhängig jetzt, dass jetzt der Vera Rubin 10-mal schneller sein soll und 5-mal, also 4-mal schneller im Training, aber gleichzeitig verbraucht er mehr Strom. Das heißt, in Wirklichkeit ist die Effizienzsteigerung nur doppelt so groß. Ja, das wird immer ein bisschen so in den News, wenn man das dann irgendwie liest, das ist 4-mal so schnell und 10-fach Steigerung im Inference und im Vergleich zu Blackwell. Aber hier wird halt immer nur die Leistungssteigerung des Chips gesehen und nicht die Energieaufnahme des Chips. Ja, weil die Energieaufnahme des Chips ist mehr als doppelt so hoch. Und dann relativiert sich das wieder, ja. Und dann kommen wir auch zu den ganzen Alternativen mit TPUs und ja, all die anderen Ansätze, die jetzt da sind. Und AMD, das ist ja auch schon gesagt, AMD geht genau den anderen Weg. Also AMD mit Helios geht komplett die andere Richtung. Die haben ihr komplette, also die gesamte Helios-Systeme sind auf dieses Open Rack-Wide-System, also auf dieses Open Compute Project. Es gibt dieses Open Compute Project, das ist eine Zusammenarbeit von all den Hyperscalern, wo sie quasi eine Serverarchitektur darstellen, die dann auch in all diese Hyperscaler-Rechenzentren passen, ja, damit halt die ganzen Chip-Produzenten und Lieferanten die Komponenten so darstellen können, damit sie hier in einem High-Density-Rack einfach funktionieren. Und die Helios-Systeme sind so gebaut, dass sie zu 100% dieser Serverstruktur angepasst sind. Technisch haben sie jetzt auch um einiges aufgeholt, ja. Also vor allem im Speicherbereich. Du kannst halt diese Helios GPUs kannst du mit 31 Terabyte High Bandwidth Memory der vierten Generation betreiben. Also das ist, du kannst damit quasi gesamtes Gemini 3 oder alles, also die gesamten großen Modelle einfach im Speicher betreiben. Ja, und du brauchst keine SSDs, du brauchst keinen lokalen Speicherplatz mehr, du kannst das alles in Memory betreiben. Und das ist auch natürlich ein Riesenunterschied. Ja. Also da wird sich jetzt zeigen, wer setzt aufs richtige Pferd. Ja. Nvidia positioniert sich gegen die Hyperscaler und will Monopolist bleiben. AMD positioniert sich klar für die Hyperscaler und will Zulieferer sein. Und dann haben wir noch Intel. Also Intel hat ja auch den Panther Lake rausgebracht. Das ist quasi, der erste Prozessor, der auf dieser 18A-Infrastruktur, also 18 Angstrom, also nicht 3 Nanometer, 3 Nanometer wären 30 Angstrom, 18A. Wir haben, glaube ich, letztes Jahr im Jänner über diese 18A Infrastruktur mal geredet, dass Intel und TSMC die ersten Kunden waren, die bei ASML, das ist der Produzent von diesen Maschinen, ein niederländisches Unternehmen, das diese Lithografie-Maschinen für diese Chips baut, dass Nvidia der erste war, die diese Maschinen gekauft haben. Und der Panther Lake ist jetzt der erste Prozessor auf dieser 18A Plattform. Und die positionieren sich aber nicht Richtung Serverinfrastruktur, sondern Edge. Das heißt Laptops, Chips und in diesem ganzen Desktop-Bereich. Sind halt super energieeffizient und halt sehr leistungsstark. Und das sind halt genau dann die zukünftigen Laptops, wo du dann 27 Stunden den Laptop laufen lassen kannst, ja, ohne laden zu müssen, extrem energieeffizient und trotzdem super stark, super leistungsstark, ja.
Ja.
Also da machen sie quasi AMD jetzt hier wieder Konkurrenz, ja. Interessante Bewegungen. AMD war ja bis jetzt der Platz hier im CPU-Markt wieder, also nachdem sie Intel gekillt haben oder Intel sich selbst gekillt hat. Und jetzt kommt Intel wieder zurück in den Computer, also in den User-Markt sozusagen oder Client-Markt. Und AMD geht mehr in den Server-Markt. Ja, spannend. So viel wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, aber das war jetzt auch wichtig.
Aber das, du hast zu allem immer viel zu erzählen. Das finde ich ja auch das Beeindruckende. Also da muss man nur ein Stichwort geben und schon, na, kriegt man die Infos.
Dann sprudelt's raus.
Genau. Bleiben wir noch so ein bisschen bei den Themen der CES, weil ein weiteres großes Thema war natürlich Robotik, ganz klar. Ne? Und da gab es einige Neuheiten, also zum Beispiel Boston Dynamics, das sind die mit dem Roboterhund, für die es nicht wissen. Da gibt es einen neuen Roboter, der nennt sich Atlas, und der ist besonders beweglich. Also der hat 360 Grad Gelenke, der kann also Bewegungen ausführen, die ein Mensch überhaupt nicht kann. Ja, dann von Unitree gibt es ebenfalls einen neuen Roboter, der kann zum Beispiel Kickboxen. Ja, also vielleicht kann man den so als Bodyguard dann mitnehmen irgendwann mal. Interessant ist auch, was Generative Bionics vorgestellt hat mit seinem Gene 01, nämlich ein Roboter mit künstlicher Haut, und damit kann er Berührungen und Druck spüren, und das ist wichtig, weil er dann zum Beispiel auch in der Lage ist, zu erkennen, wie fest darf ich denn zugreifen. Ja, also wenn man an Anwendungen denkt, wie zum Beispiel auch in der Medizin später oder in der Pflege, dann ist ja unverzichtbar, dass so ein Roboter dann auch weiß, wie fest er dann zupacken kann oder darf. Ne? Ja, und dann auch noch im Punkto Feinmechanik oder Feinmotorik hat sich auch noch was getan, nämlich das Unternehmen Sharper hat eine Roboterhand vorgeführt, die ihre Griffkraft dynamisch anpasst und damit auch sowohl zerbrechliche als auch stabile Objekte zu halten und zu bearbeiten. Ja, also da tut sich einiges. Wahrscheinlich dauert es nicht mehr lang, bis wir dann die ersten Roboter so in der freien Wildbahn beobachten dürfen, oder? Wie siehst du das?
Also ich fand besonders interessant Boston Dynamics, weil Boston Dynamics war ja immer so der Vorreiter der gesamten Robotik, ne? Also da hat man immer diese coolen Roboter gesehen über die Roboterhunde bis hin eben Atlas, die alte Version. Und jetzt, wenn man jetzt sich den neuen Atlas anschaut, der total schlank, ohne diese ganzen Hydrauliksachen stattfindet, ne? Also es ist alles wirklich so gemacht, dass du halt nicht mehr diese ganzen Hydraulik-Adaptoren brauchst, ne? Und das ist, schon.
Ohne den Rucksack auch immer, ne? Ja, genau.
Genau, ohne den Rucksack, sondern und halt sich gar nicht mehr an die menschliche Bewegung orientiert, sondern 360 Grad, der kann sich dann einfach um sich selbst drehen und diese Logik des Menschen einfach ausschaltet. Und lustig, interessant ist ja, dass er hier, Boston Dynamics hat ja mal zu Google gehört. Also Google hat ja Boston Dynamics mal gekauft und haben die jetzt verkauft an, was war das, irgendein japanischer, nicht Hyundai, was Hyundai, ich weiß es gar nicht, oder Mitsubishi, irgendeiner von denen, ja. Und jetzt soll das jetzt in die Massenproduktion gehen, ne? Weil Google hat die verkauft, weil sie irgendwie keinen Markt dafür gefunden haben. Und dieser japanische Konzern hat das jetzt, und jetzt sollen 30.000 von diesen Robotern für die Produktion von diesem japanischen Konzern in der Automobilindustrie oder in der Industrie passieren. Also diese Entwicklung finde ich ganz, ganz spannend, dass hier Boston Dynamics wieder in den Vordergrund tritt. Und was man auch wissen muss, Atlas läuft mit Gemini. Ja? Also auch hier hast du die Google Robotik, die Gemini Robotik Infrastruktur im Hintergrund, die als erste Großproduktion in den industriellen Markt reingeht. Ja? Also es ist nicht Nvidia, sondern es ist Google. Ja? Darf man auch nicht vergessen. Zu Unitree, ich war ja bei der TED AI und da war so ein Unitree-Roboter da. Und natürlich können die ganz coole Sachen tun, aber das, was da gezeigt wird, das ist nicht die Realität. Ja? Also dieser Unitree war wirklich einer der schlechtesten Roboter, die ich je gesehen habe. Und da ist wirklich ein ganzes Entwicklerteam gesessen, damit der Roboter so winken kann. Ja? Dann ist er mal auf die Bühne getaumelt, hat irgendwie so gewunken und dann war der total hilflos. Ne? Und es gab halt einen Vortrag über jemanden, der irgendwie diesen Roboter im Alltag nutzen wollte. Und sie hat gemeint, ich habe mal so mit ihr quasi nach der Präsentation geredet, habe gesagt, wofür nutzt du den? Sie kann ihn für gar nichts nutzen. Der kann gar nichts. Ja? Außer irgendwelche Dinge umschmeißen. Ja, also deswegen schaut cool aus. Und ich glaube, wenn du ihn programmierst für eine gewisse Fähigkeit, dann kann der das vielleicht auch. Aber dass du ihn mit Sprache irgendwie steuerst und dass der das versteht, das ist Bullshit. Ja? Vielleicht gibt es heute so, aber die TTI war letztes Jahr im August, September, glaube ich. Ja? Und in den letzten 3 Monaten glaube ich nicht, dass sich so viel getan hat. Ja?
Okay. Ja, also ich meine, so dieser Einsatzbereich im Haushalt ist ja auch etwas, was manche jetzt schon für die nahe Zukunft sehen. Da gab es jetzt auch einiges Neues auf dieser Messe. Zum Beispiel einen Staubsaugerroboter mit Beinen, der ja auch Treppen steigen kann. Das könnte recht spannend sein, weil noch sind ja die herkömmlichen Staubsaugerroboter in ihrem Einsatzbereich ein bisschen eingeschränkt, weil sie eben nur auf der Ebene sich bewegen können. Also das finde ich spannend.
Da gibt's einen ich habe so ein Ding. Ich habe sogar so ein Ding von Roborock. Ja?
Okay. Und bist du zufrieden?
Also ich muss vorher die gesamte Wohnung aufräumen. Und wenn man Kinder hat, muss man wissen, es gibt immer irgendwelche Schnüre, irgendwelche Kleinzeug, Spielsachen, irgendetwas, was irgendwie, wo Kinder irgendwas zusammenbinden oder Taschentücher, whatever. Und der Roboter kennt das nicht und dann hängt er. Also irgendwann verheddert er sich dann in irgendwelchen Schnürsenkeln oder in irgendwelchen Seilen oder in Wolle, weil die Kinder irgendwo Wolle liegen gelassen haben, weil sie irgendwas gebastelt haben. Also du musst vorher komplett aufräumen und alles aus dem Weg räumen und dann kannst du mit so einem Staubsaugroboter arbeiten. Dann macht er das auch richtig gut. Die Ecken kommt er klarerweise nicht. Aber sonst ist der tauglich, aber so Treppensteigen oder wenn ich den im Obergeschoss verwende, da muss ich wirklich aufpassen, dass er mir nicht die Treppen runterfällt.
Okay, also ist noch weit entfernt von Intelligenz. Ja. Vielleicht ist da der Haushaltsassistent Chloe von LG besser, der nämlich generative KI auch für Gespräche nutzt und der vor allem auf Sicherheit und Zuverlässigkeit ausgelegt ist. Ich habe mir das Ding allerdings nicht angeschaut. Also ich kenne jetzt nur so diese Beschreibung davon. Könnte aber auch ein Weg in die richtige Richtung sein, dass diese Dinge halt einfach auch ja ein bisschen, wie soll ich sagen, in Anführungszeichen durchdachter arbeiten als zum Beispiel dein Staubsaugerroboter.
Ja, hoffentlich. Also ja. Ich habe ja gehofft, dass es irgendwelche Software-Updates gibt, damit das Ding schlauer wird, aber so ist es leider nicht. Es gab zwar Software-Updates, aber es ist nicht schlauer geworden.
Ja, okay. Also einfache Sache, die man ihm beibringen könnte, wäre ja zum Beispiel, dass er bestimmte Sachen einfach nicht einsaugen soll, weil er sonst kaputt geht, ja.
Oder nicht auf Socken losgehen.
Zum Beispiel, genau. Ja, was es auch übrigens noch gab, will ich noch erwähnen, es gibt einen von dem Startup Nosh, einen Kochroboter, der kann Zutaten selbstständig nach Rezept verarbeiten. Wobei ich nicht weiß, ob ich das so vorbehaltlos dann einfach essen würde oder ob ich mir da nicht noch irgendwie einen Vorkoster oder sowas anstellen würde dafür. Ein Vorkoster-Roboter.
Da gibt es ja die Vorwerk, ne? Also den Thermomix. Ja. Ich meine, der Thermomix, der funktioniert ja auch schon ganz gut. Dem packst du das alles in so Schüsseln und dann lass den kochen. Funktioniert auch schon ganz gut. Das heißt, das ist die erste Konkurrenz zum Thermomix.
Genau, bloß beim Thermomix muss ich ja die Zutaten immerhin noch mindestens selber in den Topf schmeißen, also raussuchen. Und wenn jetzt der Kochroboter aber auch die Zutaten selbstständig raussucht, weiß ich jetzt nicht. Also wäre ich zumindest mal noch so am Anfang ein bisschen skeptisch.
Das wäre mal interessant. Also ich würde den sofort kaufen, wenn der zu meinem Kühlschrank geht, die Sachen rausholt, die schnippelt, in das reinpackt und dann für mich kocht.
Das wäre aber.
Sofort ja. Nehme ich den.
Und vielleicht auch darauf achtet, dass die Sachen nicht verschimmelt sind oder so. Ja, also die ja in den Topf schmeißen.
Genau. So ein Schimmeldetektor noch drauf, ja.
Ja. Naja, und was wir auch nicht vorenthalten wollen, also für alle, die jetzt gerne mit Lego gespielt haben oder vielleicht auch immer noch mit Lego gerne spielen, ein Smart Brick, das ist ein intelligenter Baustein und der erkennt selbstständig, in was für ein Gebilde er sozusagen eingebaut wurde. Also ob er jetzt zum Beispiel in ein Auto eingebaut wurde oder in ein Haus. Und der kann dann auch entsprechend reagieren und zum Beispiel Geräusche machen. Also wenn er jetzt in ein Auto eingebaut wurde, kann er vielleicht Motorengeräusche machen oder hupen. Oder er kann auch auf Bewegung reagieren. Also Lego-Technik ganz neu definiert.
Also ich fände es besser, wenn das in der Nacht leuchtet, wenn ich da durchs Kinderzimmer laufe, dass ich da nicht draufsteige oder so.
Du musst den halt vorne als Scheinwerfer einbauen, dann leuchtet er. Genau. Also ich habe ja gern mit Lego-Technik immer gespielt früher, fand es immer toll. Und ja, also das würde ich mir auch mal anschauen. Also mein Stand der Technik waren noch Lego-Bausteine, die zumindest mal leuchten können, wenn man sie an eine Batterie anschließt. Aber da sind wir jetzt schon einige Schritte weiter. Spannend ist auch räumliche Intelligenz und 3D-Welten in KI-Modellen abbilden. Haben wir auch schon immer wieder drüber gesprochen. Ich glaube, letzte Woche war es dabei wieder ein Thema. Und da gibt es jetzt etwas Neues von dem Unternehmen World Labs, von der Fei-Fei Li. Die hatten wir ja auch schon erwähnt in einer der letzten Folgen. Und das System Marble, das kann jetzt aus einfachen 2D-Fotos vollständige interaktive 3D-Welten generieren und sogar die physikalischen Zusammenhänge und Strukturen verstehen, was uns ja dann wieder so ein bisschen in Richtung World Models bringt. Auch ein vielversprechender Ansatz, oder?
Ja, finde ich sehr cool. Also die Fei-Fei Li ist ja da eine der führenden Wissenschaftlerinnen in dem Bereich. Es gibt ja, also aus meiner Perspektive, Google mit seinen World Model Ansätzen und die Fei-Fei Li. Die Fei-Fei Li ist halt tatsächlich nur spezialisiert auf diesen Bereich. Und ich glaube, sie liefert ein bisschen so die Grundlagen für diese ganze neue Generation der KI-Modelle, die eher in Richtung World Models gehen wird. Ich weiß nicht, ob diese Firma langfristig überleben kann, ja, weil in Wirklichkeit ist es halt kompliziert, damit Geld zu verdienen, was die tun, ja. Das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass Google die irgendwann einmal kauft, oder also vielleicht in irgendeinem anderen Start oder in einem anderen größeren KI-Player irgendwie eine Rolle spielen. Oder sich zusammentun mit den Franzosen, also mit dem Jean Lecoeur oder so. Aber
ja.
Da mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass die hier, die haben noch ein gutes Funding, aber ob die langfristig überleben, ist immer so eine Sache.
Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass es genau das Ziel ist, dann irgendwann sich zum möglichst guten Preis aufkaufen zu lassen und dann vielleicht einfach dort entsprechende Rolle in dem Konzern dann zu übernehmen und das dann weiterzutreiben mit entsprechenden Ressourcen. Also das haben wir ja schon an vielen Stellen beobachtet in der Vergangenheit. Also wäre jetzt keine Überraschung. Ne? Im Bereich Mobilität und Raumfahrt, auch da gab es auf der CES einiges Neues. Auch wieder Nvidia war da dabei. Alpa Mayo oder Mayo, das ist eine Reasoning-KI, die man für autonomes Fahren verwenden kann. Auch von Mercedes gab es interessante Dinge da zu beobachten, mit Technologien, die autonome Fahrten auch in der Stadt ermöglichen. ja, Blue Origin und AMD denken schon ein bisschen weiter. Die denken schon an KI-Hardware, die man auf dem Mond einsetzen kann, um dann eben Rover und Landefähren dort autonom entscheiden zu lassen, ohne die Zeitverzögerung durch die Steuerung von einer Basisstation auf der Erde oder vielleicht, wenn man auch mal auf der abgewandten Seite des Mondes unterwegs sein möchte. Und ja, da gab es auch noch von Razer ein Smart Glasses Konzept, das dann Objekte im Blickfeld analysieren und entsprechende Anleitungen geben kann. Ja, also da im Bereich Wearables tut sich da auch einiges. Ja, ich überlege wirklich, ob ich mal selber auf dieses CES mal gehen sollte, um mir das mal alles vor Ort anzuschauen. Also,
ja, wenn es mal nicht in den USA ist, dann schon. Aber
ja,
in die USA würde ich im Moment nicht einreisen. Das wäre mir ein bisschen
zu groß. Vielleicht nach Kalifornien oder so.
Nee, also ich glaube, Border Control, ganz schlechte Idee. Das letzte Mal, als ich in die USA eingereist habe, bin ich nackt in einem Zimmer gesessen für 3 Stunden. Also das mache ich nicht mehr.
Ja, dann verstehe ich das. Ich musste mir nur die Schuhe ausziehen.
Ja, ich musste mich komplett entblößen und sie wollten alle meine Social Media Accounts haben und ich habe ihnen immer wieder gesagt, nein, sie kriegen sie nicht. War nicht so die beste Erfahrung. Aber ich möchte mal zu Nvidia auch wieder was sagen, weil ja Nvidia hier offensichtlich eine neue Nische entdeckt hat, und zwar das autonome Fahren. Und jetzt wollen sie hier quasi einsteigen und hier die Plattformanbieter sein. Das finde ich recht spannend und eben sind ja auch schon einige von den großen, gerade deutschen Automobilen, also Mercedes hängt da auch mit drinnen. Also die wollen ja auch diese Plattform von Nvidia nutzen. Finde ich interessant, dass Nvidia versucht, hier autonomes Fahren als Plattform zu verkaufen. Und im Moment gibt es ja Tesla, die hier mit dem eigenen KI-Chip und ihrer eigenen Infrastruktur oder eigenen Plattform autonomes Fahren anbieten. Dann gibt es Waymo, die quasi einfach nur einen Satz an Sensoren und einen Bordcomputer haben, den sie auch selbst entwickelt haben. Und dann gibt es Mobileye, glaube ich, die auch noch aber hauptsächlich auf die Sensoren fixiert sind, die aber nicht den Bordcomputer haben für dieses autonome Fahren, sondern nur die Sensoren liefern. Und da bin ich jetzt gespannt, ob die Automobilhersteller sich das gefallen lassen. Also ob sie das wirklich machen. Ich glaube, da schießt sich auch wieder Nvidia ins eigene Bein, wenn sie hier in den Markt reingehen, weil ich auch nicht glaube, dass da sehr viel Geld zu holen ist. Ja? Weil wenn man bedenkt, autonomes Fahren wird eher die Anzahl der Autos reduzieren und nicht erhöhen. Und wenn man bedenkt, dass das ein sinkender, kleiner werdender Markt ist, warum sollte man da reingehen? Ja, es sei denn, man braucht jetzt gerade irgendwie News und Umsätze. Also es ist eher, weiß nicht, halte ich jetzt nicht für die schlauste Idee.
Also du meinst eher so Prestigeprojekt, Marketing-Gag als jetzt wirklich ein sinnvolles, ernst gemeintes Geschäftsfeld?
Ich glaube nicht, dass das ein Geschäftsfeld ist, wo sie wirklich massiv Geld verdienen können. Es sei denn, sie wollen dann das tatsächlich als Plattformanbieter auch monetarisieren. Aber dann wird halt kein Automobilhersteller da mit reingehen. Also weiß nicht, was da die Strategie dahinter ist.
Okay.
Aber ja, keine Ahnung, was sie da reitet. Aber ich glaube, es sind News und es ist ein Markt. Es ist der nächste Trillion-Dollar-Markt. Ja. Und da sagen sie, da sind wir auch dabei, Robotik und das gehört ja alles dazu. Ja.
Ja. Ja gut, und ein weiterer großer Bereich, ein großer Themenbereich auf der CES war ja Wissenschaft und Medizin. Und da haben wir ja auch noch ein paar News dabei heute. Zunächst einmal Unternehmen wie Absci und AstraZeneca, die nutzen ja generative Biologie, um halt auch neue Medikamente und Wirkstoffe zu simulieren und zu testen, bevor man sie dann letztendlich herstellt. Also das hatten wir auch schon mal thematisiert, dass es ein großer Fortschritt ist, weil es einfach auch die Time to Market verkürzt und weil es potenziell da auch dazu beitragen kann, Tierversuche deutlich zu reduzieren und letztendlich natürlich auch die Qualität der Ergebnisse erhöht. Illumina setzt KI ein, und zwar zur schnelleren Analyse von Genomdaten, um dann entsprechend auch individualisierte, personalisierte Krebsmedizin weiterzuentwickeln. Also das ist ja auch ein großes Forschungsfeld. Da ruhen ja auch die Hoffnungen vieler Menschen drauf, dass KI hier zu verschiedenen Durchbrüchen führen wird. Und passend dazu haben wir ja jetzt auch von den großen Anbietern entsprechend neue Produkte und Ansätze, die vorgestellt wurden, zum Beispiel ChatGPT Health, ne? Was letztendlich ja dazu beitragen soll, die Medizin und Zugriff auf Gesundheitshilfestellungen noch näher mit per KI an die Nutzer heranzubringen, natürlich auch mit gewissen potenziellen Nachteilen. Bevor wir jetzt da so ein bisschen mehr einsteigen, erstmal so deine Einschätzung, wie siehst du die Entwicklung und die Chancen gerade in dem Bereich KI und Gesundheit beziehungsweise Medizin?
Also ich finde den Ansatz eigentlich ganz gut. Also ich glaube, man darf nicht denken, dass man durch KI die Ärzte ersetzen kann, sondern dass man das tatsächlich als Übersetzer verwendet, ja, und halt auch als Datenaggregierer. Weil das ist ja immer das größte Problem, und das ist ein Problem, was tatsächlich ungelöst ist in unserem Gesundheitssystem. Wir haben so viele Daten über unsere Gesundheit, und es gibt so viele Querverweise und Abhängigkeiten. Und in einer klassischen Anamnese bei einem Arzt hat der Arzt gar nicht den Zugang zu diesen Daten. Der hat keine Historie. Dadurch, dass es auch so viele Spezialisten gibt, und diese Spezialisten nicht miteinander reden, sind wir als Endverbraucher oder als Patient plötzlich verantwortlich, dass wir dem Arzt die richtigen Informationen oder den richtigen Kontext mitgeben, obwohl wir keine Ahnung haben, ob das relevant ist oder nicht. Und der Arzt stellt dir halt nur die Fragen, die er halt standardmäßig stellt, aber wenn es halt irgendwelche Abhängigkeiten gibt zu einer Vorerkrankung, und der hat das jetzt gerade nicht im Blick, dann gibt's halt eine Fehldiagnose. Und ich glaube, dafür sind diese Chatbots tatsächlich gut. Und OpenAI hat ja Torch haben die ja gekauft. Und Torch löst ja genau dieses Problem. Da kannst du quasi all deine Daten unstrukturiert reingeben, die PDFs, die Anamnesen, die Laborwerte und von Wearables irgendwelche Daten, ja. Und der aggregiert die und normalisiert die und analysiert die und kann dir dann auch Analysen darauf basieren und geben. Ne? Und ich glaube, das ist ein ganz guter Zugang. Wenn du eigene Daten hast und der KI die Möglichkeit gibst, diese zu durchsuchen als Kontext und dir dann Informationen zu geben, das möglichst in einem guten Privacy-Umfeld, das ist die größte Gefahr. Weil das haben wir auch, also da haben wir auch noch einen Artikel auf der Hardware.com geschrieben, dass es halt recht schnell möglich ist, dass man aufgrund von einzelnen Elementen sehr schnell Rückschlüsse ziehen kann, wer das ist. Ja? Und dass halt die generative KI halt in der Lage ist, durch dieses Identifizieren von spezifischen Elementen und den Zusammenhängen halt schnell Rückschlüsse zulässt, weil das halt statistisch auch so ist. Ja? Wenn du halt einen spezifischen Wert hast, dann gibt's halt quasi den Vektorraum da drinnen, wo das dazu passt. Aber ich find's gut, in dem Sinn, dass ich endlich einen Sparring-Partner habe, um mir Ideen geben zu lassen, wo die Reise hingeht, oder der mir einfach übersetzen kann, was das jetzt bedeutet. Und wo ich mich auch vorbereiten kann für einen Arzttermin, um halt gewisse Fragen zu stellen, die mich interessieren, oder auch zu erkennen, ob der Arzt ja die richtigen Fragen stellt. Ja, also das finde ich ganz gut. Es ist, glaube ich, sehr schwierig für einen Arzt aktuell, weil halt alle genau mit diesen Dingen dann zu denen kommt. Aber ehrlich gesagt, ich habe ein Problem mit OpenAI. Also ich traue einfach OpenAI nicht, und ich würde meine Health-Daten nicht OpenAI zur Verfügung stellen.
Ich auch nicht. Ich auch nicht. Nein. Also ich würde vielleicht nutzen, weißt du, so, so generell allgemeine Fragen zu stellen, und vielleicht auch ja auf Basis von, sagen wir mal, abstrahierten Daten mir Informationen zu holen. Das vielleicht schon, ja, aber jetzt, ich würde jetzt nicht meine elektronische Patientenakte zum Beispiel da zur Verfügung stellen. Aber da bin ich ja generell auch eher auf der Seite der Vorsichtigen, was die Anwendung von KI angeht. Also würde ich nicht machen. Weil das sind ja mit die sensibelsten Daten, die man so als Mensch hat. Ja? Also Daten zur Gesundheit, und die müssen also wirklich sicher sein. Ja. Aber weil du jetzt gesagt hast, ja, du traust OpenAI nicht, lass mich mal den Bogen zu spannen. Vertraust du denn Claude mehr? Weil wir haben ja auch jetzt noch Claude Code, was wir jetzt hier noch besprechen wollen, beziehungsweise auch das neue Claude Cowork. Da sollten wir auch noch drauf eingehen. Erstmal so generell. Ich weiß ja, dass du Anthropic und Claude sehr schätzt, und ich übrigens auch. Wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen, dass ich jetzt einen Test durchgeführt habe, Content-Erstellung mit Hilfe von Gemini, mit Hilfe von mit GPT-5.2 und auch mit Hilfe von Claude. Und da war ich von der Qualität, die mir Claude, also Opus 4.5 in dem Fall geliefert hat, war ich echt überzeugt. Hat mir am besten gefallen. Ja, aber wie siehst du das? Also erstmal generell die Bewertung von Claude und dann speziell Claude Code. Was ist da dein Statement dazu?
Also, um nochmal auf das Healthcare-Thema zurückzukommen, am Sonntag hat ja also Anthropic auch Claude for Healthcare rausgebracht. Also es gab ja, die haben beide aufs selbe Pferd gesetzt. Nachdem es OpenAI gemacht hat, hat ja auch Anthropic das gemacht. Und aber Anthropic geht natürlich aus der anderen Seite. Also die gehen eher aus der Business-Seite, also Verwaltung von Medicare-Daten und Koordinieren von so Terminen mit Versicherungen und so Schnickschnack. Dafür ist es halt eher tatsächlich gedacht und sehr auf das amerikanische System ausgelegt, sage ich jetzt einmal. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein Use Case ist, der wahrscheinlich für viele Amerikaner Sinn macht, weil dort halt sehr viele Dinge einfach nicht klar sichtlich sind. Im Moment läuft das halt nur für diese Pro- und Max-Abo-User, ja. Und du kannst halt auch mit deine ganzen Healthcare-Daten von Apple Health und Android Health Connect und so reinballern und die analysieren lassen. Also ich würde Claude auf jeden Fall mehr vertrauen als OpenAI, also Anthropic, ganz sicher, weil ich auch sehe, dass deren Use Case und deren Nutzung ganz klar in Richtung Business geht und nicht in Richtung Kommerzialisierung, also breite Kommerzialisierung. Ja. Und zurückzukommen auf Claude Code, also ich finde, und man merkt es jetzt immer mehr, letztes Jahr im Mitte Dezember ist tatsächlich so ein kleines Erdbeben durchgegangen, und die Leute, die da tatsächlich am Zahn der Zeit sind und auch tatsächlich mit diesen Dingen arbeiten, die merken jetzt, dass wir in einem ganz neuen Zeitalter sind. Und seitdem diese neuen Modelle rausgekommen sind, Opus 4.5 und GPT-5.2 und Gemini 3, erstens einmal nicht nur, dass sie sehr viel besser sind als davor, sondern auch diese Agentenfähigkeiten. Und Claude Code, also ich muss sagen, Claude Code ist wirklich der beschissenste Name für das Produkt, das ich Anthropic hätte aussuchen können. Ja? Und es hat mich wirklich sehr lange davon abgehalten, es einzusetzen, weil ich sehr von dem Code abgeschreckt war. Also ich bin kein Coder, ich bin kein Hardcore-Softwareentwickler. Und Claude Code hat nichts mit Softwareentwicklung zu tun, auch wenn das vielleicht so rüberkommt. Claude Code ist nichts anderes als ein Agent, der lokal bei dir läuft und über die API zu Anthropic zugreifen kann und lokal alles für dich exekuten kann. Und seit ein paar Wochen habe ich Claude Code im Einsatz und es erleichtert mein Leben in so vielen Aspekten. Es ist nicht, also man kann sich das tatsächlich nicht vorstellen, wie du Dinge, deinen gesamten Arbeitsablauf automatisieren kannst. Also ich kann mit Claude Code tatsächlich ist ja gestern noch Claude Cowork rausgekommen. Das ist letztendlich nichts anderes als Claude Code mit einem Frontend. Ja? Und Claude Code läuft noch auf der Command Line. Und das muss man sich so vorstellen, man installiert das, es gibt ein Install-Pack und dann hat man quasi so ein Command-Fenster und dann hast du da drinnen quasi wie ein Chatbot, ja, in diesem Command-Fenster. Aber der kann auf alles zugreifen. Der kann auf meinen Browser zugreifen, der kann auf mein Filesystem zugreifen, wenn ich das möchte. Der kann mir lokal irgendwas installieren, der kann mir lokal irgendwas exekuten, analysieren, automatisch regelmäßige Cron-Jobs ausführen, in meiner Inbox zugreifen. Also er hat all die Fähigkeiten, die Claude mit Konnektoren hat. Also er kann auf Outlook zugreifen, er kann auf Gmail zugreifen, er kann auf Drive zugreifen, er kann lokale File-Stores zugreifen und auf meinen Browser. Und du kannst eigentlich alles automatisieren hier. Ja, also aktuell, mein Arbeitsablauf ist im Moment so, dass ich, wenn ich irgendwelche Aufgaben habe, beispielsweise Google Analytics, also Google Ads, meine täglichen Google Ads Analysen, ja, also wo ich auf meinen Google Ads Account reinschaue und schaue, okay, was ist gestern, was ist ausgespielt worden, was hat konvertiert, was habe ich dafür bezahlt, welche Kampagnen haben funktioniert, welche nicht. Jetzt habe ich Claude Code gesagt, du, ich möchte das irgendwie automatisieren, was kann ich da tun? Und er sagt, naja, was tust du? Dann habe ich ihm gesagt, was ich tue. Und dann habe ich gesagt, ich habe hier auch noch N8N bei mir im Einsatz und kann man das nicht irgendwie über N8N machen? Das ist kein Problem. Und dann hat er mir ein JSON-Skript gebaut mit einem N8N-Integration, wo der gesamte Workflow, den ich tue, komplett hinterlegt ist. Ich gehe in N8N rein, sage Import, dann connecte ich mich auf die Google Ads API. Das war noch das Komplizierteste, muss ich sagen. Also bis ich den Zugang zur Google Ads API gefunden habe. Aber das habe ich auch noch hinbekommen. Es hat 2 Tage gedauert. Und jetzt macht das einfach Claude für mich. Also und das kann ich jetzt mit allem tun. Auch ich sage, check meine E-Mails regelmäßig und sag mir, ob ich irgendwelche Sachen vergessen habe. Ja. Und der schaut mir einmal die Stunde in meiner Inbox rein und schaut, ob ich irgendwas noch zu tun habe, was ich vergessen habe. Also es ist tatsächlich jetzt ein kompletter Switch. Also du hast tatsächlich jetzt einen Agenten, dem du ganze Aufgaben geben kannst und der auf deinen Computer zugreifen kann und Dinge tun kann. Ja.
Okay, und, okay. Du hast da irgendwelche Absicherungen noch mit eingebaut, wenn du zum Beispiel dem Zugriff auf Google Ads gibst, dass er jetzt sich irgendwie da dein Budget verzehnfacht und solche Sachen? Wie?
Das habe ich eben gelöst, weil das war tatsächlich eine Frage, die ich ihm gestellt habe. Wie kann ich verhindern, dass du mir mein Google Ads Account versaust? Ja. Und dann kam ich eben mit der Idee für NATN, also NATN. Und er sagt, ja, kein Problem, er richtet den Workflow so ein, dass er einfach Reports generiert und nur Anweisungen mir gibt, die ich dann selber umsetzen kann. Also er generiert am Schluss dann einfach nur eine Anleitung, was ich tun sollte oder worauf ich achten sollte. Und ich muss es nicht mehr selber analysieren, sondern er schaut sich das an, er zeigt mir, er macht den Google Sheets, generiert immer eine Oberfläche, wo er sagt, das sind die Keywords, auf die solltest du achten, die solltest du aussetzen oder exkluden. Das sind die Keywords, da solltest du vielleicht die Preise erhöhen. Und das sind die Kampagnen, die gar nicht laufen. Vielleicht solltest du da das Budget reduzieren und woanders hin verteilen.
Okay, okay. Ja, das klingt gut. Werde ich auch mal ausprobieren. Ich, wie gesagt, benutze es jetzt auch seit ein paar Tagen oder teste das verstärkt auch Claude, wobei du benutzt nicht das Claude Cowork, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ne, sondern du gehst doch über die Kommandozeile dann, oder?
Genau, leider gibt's noch kein Claude Cowork also ich habe noch keinen Zugriff drauf. Das geht jetzt nur für die Mac User, glaube ich. Ich bin noch oldschool auf der Command.
Ja.
Genau, und ich habe keinen Mac. Also mit Mac kannst mich jagen. Ich habe auch keinen Mac-Account, sondern ich mache das alles über die API. Okay. Und deswegen mache ich das mit oldschool noch auf der Command-Line.
Okay, alles klar. Ja, wenn man es kann, warum nicht?
Es ist ja nur Text. Also ja, Command-Line klingt so kompliziert, aber es ist nichts anderes als ein Chatbot.
Genau, du musst ja jetzt nicht irgendwie Befehle können oder reguläre Ausdrücke oder was weiß ich. Du musst ja dich einfach nur irgendwie ausdrücken können und sagen können, was du willst. Genau. Zum Schluss. Ich sage zum Schluss, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber das ist noch ganz neu und da wollten wir auch noch kurz drüber sprechen. Gibt es von Microsoft was Neues? Eine Initiative, um, sagen wir mal, die erregten Gemüter zu beruhigen, die wegen des massiven Ausbaus von Rechenzentren sich Sorgen machen. Ja, diese Community-First-Initiative soll zum Beispiel dafür sorgen, dass die Stromrechnungen der Privatkunden nicht steigen, obwohl die Rechenzentren ja immer mehr Strom verbrauchen. Aber ich habe mir das mal durchgelesen, du hast es ja auch durchgelesen. Was ich sehr spannend finde, ist, dass von Klimaschutz nicht einmal die Rede ist in diesem wirklich langen Dokument, was Microsoft da veröffentlicht hat. Also es kommt weder das Wort Klima noch das Wort Carbon, also Kohlenstoff, drin vor. Das ist ein englisches Dokument. Was will uns das sagen? Also wenn man es positiv sehen will, ist, dass Microsoft gar nicht den Versuch unternommen hat, hier irgendwie Greenwashing zu betreiben. Das ist viel positivere Dinge fallen mir dazu nicht ein. Aber du hast ja auch eine Meinung dazu, sicherlich.
Ja, also ich muss sagen, diese Community First Initiative ist ja ein klares, also das ist in den USA gibt es jetzt die ersten Gemeinsamkeiten der Ultrarechten und der Ultralinken ist, dass Data Center scheiße sind. Und dass die daran schuld sind, dass die ganzen Tech-Bros alle ausnehmen und dass der Trump quasi eine Marionette der Tech-Bros ist. Und da gibt es jetzt eine große, breite Community, die alle gecheckt haben, dass das kompliziert werden könnte in der Zukunft, wenn man den Tech-Bros 100% alles gibt, was sie wollen. Ja? Und dass diese Leute in keinster Weise auch nur ansatzweise ein Interesse daran haben, dass die Gesellschaft daran partizipiert, sondern Es geht einzig und allein um die Profite dieser großen Konzerne. Und Microsoft, Google, Amazon sind quasi diejenigen, die das alles treiben. Und damit eben, damit sie diesen Zorn der Gesellschaft irgendwie bändigen, versuchen jetzt diese Hyperscaler quasi dem zuvorzukommen und sagen, hey, all eure Sorgen, die ihr habt, wir haben das verstanden und wir werden euch helfen. Ihr werdet jetzt nicht mehr Stromkosten haben. Wir werden nicht, naja, verschmutzen kann man jetzt nicht sagen, aber wir werden unsere Steuergelder für Dinge einsetzen, die euch helfen, auch wenn die Luft scheiße ist. Aber also es ist so der Versuch, all die Argumente, die alle wahr sind, ja, weil wenn du so ein Datacenter irgendwo ins Backyard irgendwie in Texas reinbaust, reinpflanzt ins Nirgendwo, das bringt niemanden was außer den Hyperscalern. Du kriegst nicht mehr Jobs, du kriegst nicht mehr Steuergelder, du kriegst nicht mehr was auch immer, irgendeinen Wert für die Gesellschaft, also für die Region dort. Das Einzige, was du dort kriegst, ist mehr CO2 und weniger Wasser. Ja?
Und höhere Strompreise.
Und das haben jetzt endlich alle gecheckt. Und um dem entgegenzuwirken, versuchen jetzt eben vor allem Microsoft hier vornweg hinzugehen und zu sagen, na, wir haben das alles verstanden und wir werden euch helfen dabei. Und diese Initiativen, und wenn man sich das durchliest, es ist wirklich witzlos, ja, weil nichts, was sie sagen, ist ein echtes Commitment. Alles, was sie sagen, ist Common Knowledge, ja. Also, ja, wir werden weniger Wasser verbrauchen, aber nicht, damit ihr weniger Wasser habt, sondern weil es für uns günstiger ist. Ah, und wir werden schauen, dass ihr auch, dass Jobs dort entstehen. Aber nicht, indem wir euch die Jobs geben, sondern wir werden dort die Local Communities irgendwie dazu antreiben, dass sie Data Center Academy Programme bauen und dass die Leute qualifiziert sind, damit wir sie wieder einstellen können, dass sie uns wieder neue Rechenzentren, aber nicht hier, sondern woanders bauen. Also das sind alles so Scheinheiligkeiten und ich glaube, man könnte es, also jeder, der das wirklich gelesen hat, der empfindet das einfach als Farce. Ja? Es ist wirklich, ja. Also auch dieses will add to the tax base the funds local hospitals to fund local hospitals, schools, parks and libraries. Und wie machen wir das? Will support policies to invest the added taxes we pay in the vital service to the community cares about. Also, die gehen hin und sagen, hey, die 3 Cent, die wir zahlen an die Steuern, also wir zahlen eh nicht die gesamte Steuer, aber den halben Prozent, den wir zahlen, den investiert ihr jetzt bitte in Schulen und nicht in Infrastruktur, damit wir dort das Ganze machen. Ja? Also es ist wirklich, ich könnte gar nicht mich mehr aufregen darüber. Also ich hoffe, dass die Leute nicht so dumm sind und darauf reinfallen und dass sie das genauso sehen, wie es ist. Und das, was du auch noch erwähnt hast, dass es in dem gesamten Dokument, dass das Wort Climate oder Carbon kein einziges Mal vorkommt, ist ein ganz klares Statement, dass ihnen bewusst ist, dass sie dort die Umwelt versauen, aber sie wollen die Leute dort bestechen, damit sie halt in dieser scheiß Luft leben können. Ja, also es ist wirklich fassungslos, bin ich. Ja.
Also aus meiner Sicht echt ein PR-Desaster jetzt schon, ja. Und also so grottenschlecht gemacht. Ich kann mir nur vorstellen, dass das mal mächtig nach hinten losgehen wird. Also da hätten sie vielleicht die KI mal fragen sollen, wie man sowas kommuniziert.
Ja, weißt du, Microsoft ist ja nicht so der KI-Player. Die kaufen ja nur OpenAI.
Ja, gut, klar. Hätten sie uns mal fragen sollen. Ich glaube, das hätten wir sogar besser hingekriegt.
Ja. Ich glaube auch.
Okay, also das zum Schluss. Ein kleiner Aufreger, ein kleiner Rant. Und genau, also wir sind dann damit durch mit unseren Themen. Und ja, also das war wieder eine vergnügliche, heitere Session, fast wieder anderthalb Stunden haben wir geschafft. Und wir hatten wieder sehr viel dabei. Jetzt nicht diese klassische Kategorie KI's Next Topmodel, das haben wir bestimmt das nächste Mal wieder für euch. Aber es gab ja auch sonst genug zu erzählen, denke ich. Und an dieser Stelle wieder vielen Dank an dich, Yusuf. Und ich freue mich auf das nächste Mal dann in einer Woche. Und vielen Dank auch an alle, die zugehört haben und die auch bis jetzt dabei geblieben sind. Ja, ich verabschiede mich schon mal und sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, danke dir auch, Christian, und danke an alle, die es bisher geschafft haben. Ich gebe euch noch einen kurzen Cliffhanger. Nächste Woche gibt's vielleicht schon das Fusion-Thema, also wie Fusionsenergie, also eine große Aufarbeitung, was ist der Status von Fusionsreaktoren und wann kommt das alles? Für alle, die sich das nächste Woche reinziehen wollen, ihr könnt nächste Woche Donnerstag euch das dann hoffentlich reinziehen. Ja, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Tschüss.